Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen mit einem Skandal in Hollywood. Es geht um Carla Sofia Gascón, Hauptdarstellerin des Films Emilia Perez.
Wissen Sie, wer ich bin, Frau Anwältin?
Manitas Del Monte, Kopf eines Kartells, das mit synthetischen Drogen handelt. Wie kann ich Ihnen helfen, Señor Del Monte?
Ich will eine Frau sein.
Ja, Schauspielerin Gascón ist Transfrau und hat vor 5 Jahren einige rassistische und islamfeindliche Tweets gepostet. Und die könnten ihr mit Blick auf ihre Oscar-Nominierung jetzt zum Verhängnis werden. Emilia Perez erzählt das Leben eines berüchtigten mexikanischen Drogendealers und dessen Weg zur Transfrau. Galt mit 13 Oscar-Nominierungen als großer Favorit, ein Rekord für nicht englischsprachige Werke und stammt vom französischen Regisseur Jacques Audiard. Geschichte geschrieben hat er auch, denn Hauptdarstellerin Carla Sofia Gascón ist die erste Trans-Schauspielerin, die je für einen Oscar nominiert wurde. Nun allerdings steht sie im Zentrum eines Skandals und Filmjournalist Patrick Heidmann ist bei mir im Studio zur Einordnung. Herzlich willkommen hier im Kompressor.
Hallo.
Ja, im Kern steht ein Skandal. Es geht um alte Tweets der Schauspielerin. Was genau hat sie da geschrieben?
Ja, das ist im Grunde relativ banal. Es wurde schon gesagt. Also eine Journalistin hat sich die Mühe gemacht, in den letzten Tagen diesen mittlerweile übrigens gelöschten Twitter- oder Ex-Account durchzugehen. Und da tauchten jede Menge Tweets auf, die sehr rassistisch und oder islamophob waren. Sie ist, also Gascón ist hergezogen über die Black Lives Matter-Bewegung und George Floyd. Sie hat sich lustig gemacht über das Thema Diversität ganz allgemein, auch speziell mit Blick auf die Oscar-Verleihung. Es gab einen Tweet, den man als Hitler-verharmlosend deuten könnte. Also das ist alles relativ unschön, teilweise auch wirklich noch gar nicht so lange her. Ein paar Jahre alt sind einige der Tweets erst. Und ich bin wirklich erstaunt, dass sich diese Mühe, den die Journalistin sich gemacht hat, nicht mal jemand aus dem Team von Emilia Perez schon vorher gemacht hat. Gerade bei einer Schauspielerin wie Gascón, die eben mit der Öffentlichkeit und so einer Oscar-Kampagne noch gar keine Erfahrung hat.
Ja, also über das PR-Management können wir gleich nochmal sprechen. Aber das ist natürlich auch mit Blick auf ihre eigene Biografie schon sehr irritierend. Was sagt Gascón denn selbst dazu?
Ja, sie hat sich jetzt natürlich übers Wochenende geäußert, mehrfach sogar, auf Instagram vor allem, aber auch gestern bei CNN, dem spanischen Ableger von CNN, mit einem tränenreichen, langen Interview oder eher Monolog, kann man wohl sagen. Sie hat sich natürlich entschuldigt, auf eine gewisse Art und Weise zumindest, für Schmerzen, die sie anderen zugefügt hat, hat aber vor allem sehr viel Zeit darauf verwendet, sich immer zu rechtfertigen, die Sache auch teilweise zu verharmlosen, zu sagen, das waren Witze. Bei einigen Tweets hat sie gesagt, die sind nicht von ihr, die wurden jetzt nachträglich manipuliert, unter anderem, wo sie sich über ihre Filmpartnerin Selena Gomez wohl auslässt. Und hat tatsächlich immer wieder eben ihre eigene Geschichte betont und gesagt, es geht mir doch um eine positive Botschaft, es geht mir doch darum, der Welt zu zeigen, wie divers die Welt sein kann und jetzt wird mir hier das alles so negativ angehängt und sie fühlt sich völlig missverstanden.
Das heißt, sie hat sich auch ein bisschen gerechtfertigt. Das erleben wir ja immer wieder in verschiedenen Debatten, wenn es um Fehlerkultur geht und das PR-Hauptargument lautet ja auch gerne, das ist ja schon ewig her oder teilweise aus dem Kontext gerissen. Gilt das denn jetzt auch in diesem Fall und wie ist vor allem auch die Resonanz auf diese Entschuldigung?
Ja, das ist natürlich alles gerade noch etwas in Flux und in Bewegung. Es ist schwer zu sagen, wie viel aus dem Kontext gerissen wurde und nicht, denn erstens ist dieser Account mittlerweile gelöscht. Zweitens, als jemand, der des Spanischen nicht mächtig ist, wie ich zum Beispiel, muss man sich dann immer darauf verlassen, dass die Übersetzung, die man da gerade liest, auch die richtige ist. Es wirft auf jeden Fall kein sehr gutes Licht auf sie. Ich finde auch die Entschuldigungen waren bislang jetzt nicht so richtig überzeugend, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass heutzutage immer alles ganz schnell gehen muss. Niemand hat Zeit, auch mal über eine Entschuldigung oder über Vorwürfe überhaupt nachzudenken und sich zu überlegen, wie man sich äußert. Aber jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Es ist auf jeden Fall schwierig und ich glaube, die Aufregung ist gerade sehr groß und wird sich auch so schnell nicht legen.
Ja, genau. Das war eigentlich auch das, was ich gefragt habe, wie groß die Empörung jetzt trotz ihrer Entschuldigung ist und vielleicht auch der Blick auf die Oscar-Verleihung in einem Monat. Hat der Film oder hat sie jetzt noch Chancen?
Also sie als Schauspielerin, muss man sagen, hatte von Anfang an eher nur Ausnahmechancen, die sind jetzt, glaube ich, völlig hinüber. Der Film als solcher war ja als Favorit ins Rennen gegangen, jetzt mit 13 Nominierungen. Ich denke, das wird auch eher schwierig werden. Das ist jetzt genau die Zeit, in der gewählt wird und die Oscar- oder die Academy-Mitglieder sich da entscheiden müssen. Auch in der Kategorie bester internationaler Film, wo alle sicher waren, dass er gewinnt, dürften die Chancen der brasilianischen Konkurrenz I'm Still Here deutlich gestiegen sein. Also ich rechne nicht mehr mit vielen Oscars für den Film, wenn überhaupt vielleicht Zoe Saldana, die ist als Nebendarstellerin nominiert. Die hat sich gestern auch schon öffentlich, ohne Gascons Namen zu nennen, da distanziert. Aber wer weiß, also wenn jetzt alle Oscar-Wähler diesen Titel gar nicht mehr mit spitzen Fingern anfassen wollen, dann wird es am Ende null Oscars heißen.
Und gab es denn einen ähnlichen Fall in der Geschichte der Academy Awards?
Also in dieser Form habe ich das noch nicht erlebt. Das ist schon sehr groß, gerade die Wellen, die das schlägt. Was es immer schon gegeben hat, und darauf spielte, glaube ich, Gascon in ihren Entschuldigungen auch so ein bisschen an, sind Schmierkampagnen, die so im Vorfeld der Verleihung losgetreten werden von der Konkurrenz. Harvey Weinstein war da immer sehr groß drin, früher, als er Film im Oscar-Rennen hatte. Also es wird schon öfter mal versucht, den Ruf der Mitkonkurrenten irgendwie in Mitleidenschaft zu ziehen. Allein in diesem Jahr gab es da tatsächlich ganz viele Beispiele. Also Fernanda Torres, eine brasilianische Schauspielerin, die nominiert ist, musste sich kürzlich entschuldigen, weil sie eine Blackface-Rolle vor einigen Jahren gespielt hat. Oder in den 90ern, glaube ich. Aber jedenfalls, das wurde wieder aus der Kiste geholt. Der Film The Brutalist, der auch mehrfach nominiert ist, musste sich entschuldigen, weil künstliche Intelligenz zum Einsatz kam bei der Herstellung des Films. Ein anderer Film, Anora, der hat viele Nominierungen. Da gab es den Ärger, weil, obwohl es um Sex und Sexarbeit geht, kein Intimacy Coach mit am Set war. Also da wird schon viel Schmutz gerade irgendwie hochgeholt in dieser Kampagne. Und man merkt, es geht scheinbar doch um viel bei den Oscars. Aber es ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie wir heutzutage überhaupt diskutieren und streiten und uns empören.
Das hat natürlich auch nochmal eine andere Dimension. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage. Also warum hat sich nicht irgendwer vorher mal mit Gascon auseinandergesetzt, beziehungsweise mit ihrem Privatleben oder mit dem, was sie auf Social Media postet? Das muss doch eine gute PR-Agentur im Blick haben.
Ja, das sollte man meinen. Zumal in den USA ist der Film bei Netflix. Das heißt, Netflix steht hinter dieser Kampagne und die kennen sich ja wirklich eigentlich aus mit sowas. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Mir ist es ein Rätsel, wirklich. Und ich denke, die beißen sich da auch gerade in den Hintern, wie man so schön sagt. Es ist natürlich so, dass die ganze Kampagne für diesen Film war sehr auf Progressivität, auf Liberalität ausgerichtet. Man wollte der Film sein, der gewählt wird, wenn man ja für das linke, woke von heute steht. Und da haben sie vielleicht gewisse Sachen einfach übersehen. Mir ist es ein Rätsel, Netflix hat sich bis heute nicht dazu geäußert, auch sonst niemand aus Gascons Umfeld. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es wurde nicht, wie einige schon gefordert haben, die Oscar-Nominierung zurückgezogen, was rechtlich wohl möglich wäre, aber auch die Academy hat sich eben bislang in Schweigen gehüllt.
Gascon hat vor einigen Jahren, als X noch Twitter hieß, diverse rassistische und islamfeindliche Tweets abgesetzt. Außerdem hat sie sich über das Thema Diversität in Hollywood lustig gemacht. Dafür steht sie jetzt heftig in der Kritik. Die Oscar-Verleihung findet am 2. März statt. Und die Infos hat der Filmjournalist Patrick Heidmann. Herzlichen Dank.
Gerne.
Malerei und Film, zwei Kunstformen, die sich ja immer wieder begegnen, zum Beispiel durch Biopics über Pollock oder auch Van Gogh. Spannend wird es, wenn Maler selbst zur Kamera greifen und sich mit ihrem Schaffen auseinandersetzen. Beim Filmfestival von Rotterdam gibt es gerade mehrere Filme, die genau das tun. Künstler inszenieren ihr eigenes Leben, oft mit einem Augenzwinkern. Und drei davon besprechen wir jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski aus Rotterdam zugeschaltet. Hallo!
Ja, hallo, Grüße aus Rotterdam.
Einer der aufregendsten Beiträge kommt vom deutschen Maler und Installationskünstler Albert Oehlen. Er gilt ja als Schlüsselfigur des deutschen Neo-Expressionismus. Aber statt einer klassischen Künstler-Doku macht er was völlig anderes. Und zwar inszeniert er sich selbst, gespielt von Udo Kier als provokanten Antikünstler. Der Film heißt Bad Painter und klingt so.
I look good. 30 years ago, but this orange and red.
Ja, Patrick, der Titel Bad Painter klingt ja schon mal ironisch. Was für ein Bild zeichnet Albert Oehlen da von sich?
Ja, also ironisch trifft es auf jeden Fall. Viel Augenzwinkern. Und wenn wir schon beim Wort Auge sind, der Film beginnt mit einer Szene, die hat schon hier die Ersten aus dem Kino gejagt.
Ich habe den Trailer gesehen.
Genau, das ist die erste Szene. Eine Art Knethaken bohrt sich in ein menschliches Auge und zieht dieses Auge aus dem Kopf. Und im Verlauf des Films sehen wir dieses Auge dann in allen möglichen Momenten wieder. Und das ist natürlich ein Zitat an Salvador Dalis Szene aus dem andalusischen Hund, wo die Rasierklinge das Auge aufschlägt. Aber es ist eben auch eine schöne Metapher auf die Frage, was sieht der Maler und was sehen wir, wenn wir die Kunst des Malers sehen und was sehen wir, wenn wir den Maler beim Malen sehen, und daraus besteht vor allem der Film. Wir sehen Udo Kier, wie er Ö spielt, also Albert Oehlen, ein alter Ego von sich, wie er versucht, sich als absurder Schöpfer darzustellen. Ich würde sagen, er ist eher die Krone der Erschöpfung als der Schöpfung in diesem Film. Er zweifelt, er flucht, er experimentiert, er demontiert sich selbst, ist immer so doof zu den Menschen um sich herum. Da gibt es ein Filmteam mit einer Frau, die ihn begleitet. Seine tote Mutter sitzt noch im Schrank. Also alles ist um ihn herum so designt, dass es ihn nervt. Und naja, der Film inszeniert seine Arbeit jetzt nicht so als heroischen Akt. Ja, ich, der Künstler, sondern mehr so als dadaistischen Wahnsinn. Ganz so, als würde Oehlen vielleicht sein eigenes Image bewusst zerkratzen wollen. Und das Ganze ist wirklich gespickt mit hunderten surrealen Momenten. Es ist ein Film, der das Malergenie, das könnte man vielleicht so sagen, auf den Kopf stellt.
Mhm. Ja, Genie und Wahnsinn und so weiter und so fort. Wird hier denn mit dem Mythos des Künstlers gespielt oder ist es doch echte Eitelkeit?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, weil natürlich ist Oehlen ein Künstler, der sich mit seiner eigenen Position sehr stark auseinandergesetzt hat. Er war ja Teil dieser sogenannten Neuen Wilden, er hat den Kunstmarkt durchschaut und sich dennoch nie vereinnahmen lassen von dem. Und das macht er auch im Film zum Statement, ja? Er nimmt diese klassische Künstlerbiografie und zieht sie komplett durch den Kakao. Aber ich hatte das Gefühl, dass er hier viel pointierter mit seinen Ideen umgeht als mit seinem letzten Film, Der Maler, wo Ben Becker ja sein alter Ego gespielt hat. Hier sehen wir zum Beispiel die Sonic Youth-Sängerin Kim Gordon, die auftritt so als Über-Ich von Oehlen, eine Art Reporterin, die ihn immer wieder interviewt und dann plötzlich auch so eine psychoanalytische Dimension einbaut in einen Film, der übrigens auch hier wieder Augenzwinkern sich verbeugt von einem anderen großen Malerkollegen von Oehlen, David Lynch, der ja neulich gestorben ist, weil David Lynch, Hauptdarstellerin aus vielen anderen Filmen, tritt ja auch als Mutter von Oehlen. Also man sieht, es ist eine Dekonstruktion, eine Selbstinszenierung, aber das Einzige, was über diesem ganzen Film ist, ist diese sehr schöne Message, bitte nicht allzu ernst nehmen.
Und Udo Kier, der spielt Oehlen, wie gelingt es ihm denn, wie prägt er die Rolle?
Ja, herausragend. Also ich bin sowieso ein Udo Kier-Fan, aber ich bin hier wirklich begeistert, weil er diese Rolle etwas anders anlegt als seinen üblichen Wahnsinn, weil Kier selbst ist auch Maler. Er ist ja mit Künstlern wie David Hockney befreundet. Er ist ein Meister selbst dieser überzeichneten Performance und diese schöne Mischung aus Erhabenheit und Absurdität bringt er auch rein in diesen Film. Es gibt so Szenen, in denen Kier einfach malt, dann schreit er und dann tanzt er, dann ist er wieder traurig, melancholisch, kontemplativ, und diese Gegensätze, die machen den Film wirklich sehr unterhaltsam, wenn er einen Hund erschießt oder direkt nach dem Sport sich erstmal Schokolade reinhaut. Also das ist wirklich eine Art Wahnsinn, Inspiration, eine Suche nach dem kreativen Moment, und Udo Kier macht das einfach wunderbar.
Der zweite Film, den du gesehen hast, der verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Im Film Later in the Clearing wird der ungarische Maler Peter Molnár von seinem Enkel gefilmt. Welche Perspektive entsteht denn dadurch?
Ja, das ist ein kompletter Kontrast zu Bad Painter. Und während Oehlen ja mit seinem Image spielt, ist Later in the Clearing ein sehr stiller, ja poetischer Film. Fast schon das, was man sich vorstellt, wenn ich sagen würde, ein Film über einen Maler. Denn Peter Molnár ist ja Zeichner, er lebt auf dem Land zurückgezogen, ein Einsiedler, könnte man sagen. Und seine Kunst besteht so aus ganz kleinen Zeichen, die er zusammenfügt zu einem großen Gemälde. Das hat etwa so von prähistorischer Höhlenmalerei. Mhm. Und wie in so einer Höhle lebt auch dieser Mensch. Also wir sehen eher ein Wesen, wie er da in Lichtungen steht am Wald, wie er nachdenkt. Der Film hat etwas Meditatives und man beobachtet ihn beim Zeichen. Man sieht, wie er die Natur aufnimmt. Also die Kreativität ist hier wirklich gezeigt durch das Zeichnen selbst. Und es ist fast so, als würde sich der Film selbst in eine visuelle Skizze verwandeln. Das fand ich sehr schön.
Also so wie du über beide Filme sprichst, bekomme ich auf beide Filme Lust. Aber nochmal zum Vergleich. Ist dieser intime Zugang überzeugender als Oehlens ja experimentelle Selbstdarstellung?
Vielleicht ist das ja auch eine Geschmacksfrage, weil der ungarische Film ist sehr offen, fast so tastend, so als wäre er selber auf der Suche nach den richtigen Bildern. Und der Film von Oehlen ist dagegen sehr laut, sehr ironisch, sehr konzeptuell. Ich finde nur, dass Later in the Clearing zeigt einfach eine andere Wahrheit über das Künstlerdasein. Es geht nicht um Ruhm oder Provokation, sondern um das stille Sehen, das Aufnehmen von Welt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Enkel seinen Großvater einfach Raum gibt, einfach nur da zu sein. Und als Familiengeschichte hat mich das vielleicht ein bisschen mehr berührt als diese ironische Extravaganza aus dem Oehlen-Film.
Und zuletzt hast du noch Gerhard vom deutschen Maler Ulo Braun gesehen. Und das Besondere an dem Film ist, es ist ein KI-generierter Film über das Leben eines Malers. Hier mal ein Ausschnitt.
Ich hatte eben eine Idee. Ein Kunstkubus im Stadtraum, im Farbton Taubengrau.
Tolle Idee.
Limitiert auf 99 Stück.
Ja, also hier nochmal ganz anders. Patrick, wie verhält sich dieses Werk denn zu unserem Thema Kunst und Film?
Ja, es stellt sich die Frage, ist das überhaupt noch ein Film, nicht wahr? Weil diese KI entwirft diese Biografie des Malers in sehr kurzer Zeit übrigens, wie er zur Arbeit geht, wie er ständig zu Banken geht, also Bank und Geld. Geld und Kunst spielt eine große Rolle. Es gibt da eine Kirchen der Sparkassenbank und statt eines Taufbeckens steht da ein Geldautomaten. Also so ein bisschen, als würde sich die KI selbst nicht entscheiden können, was ist eigentlich ein Malergenie? Ist das Geld? Ist das Inspiration? Was macht das hier aus? Das Interessante ist aber, während der ungarische Film das Handwerk des Zeichners zeigt und Oehlen den Künstlermythos demontiert, erschafft Ulo Braun hier eine Simulation von Künstlerdasein. Und was dir auch schon aufgefallen ist in so einem Vorgespräch, es sind ja alles Männer, die sich hier selbst inszenieren. Und selbst die KI schafft es nicht, dieses Künstlergenie irgendwie weiblich zu konnotieren, denn Gerhard ist natürlich ein Mann in irgendeiner Form. Und dadurch wirkt das etwas künstlich, hohl und leer, obwohl es auch sehr schöne malerische Ideen gibt. Ich glaube, das ist ein Film, der am Ende noch so Fragen stellt, ist eher nicht, was Malerei oder was Künstlersein ist, einfach nur die Frage, was ist Kunst vielleicht noch und wer produziert sie zukünftig? Ist es nicht doch die Maschine? Und dann sind wir in einem ganz anderen Fragenkosmos als beim Pinsel und Staffelei.
Also drei sehr verschiedene interessante Filme, die du gesehen hast. Vielleicht kannst du dem Internationalen Filmfestival Rotterdam noch mitgeben. Es wäre schön, wenn es auch noch Filme von Malerinnen über Malerinnen gäbe fürs nächste Jahr.
Das kann ich auf jeden Fall machen. Das mache ich auf jeden Fall.
Aber über Maler, die ihr eigenes Leben inszenieren, sprach ich mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Das Filmfestival geht noch bis zum 9. Februar. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Ben Ebeling.
Trotz 100 Nominierungen und mehr als 30 Grammys in ihrer Karriere. Die Sängerin Beyoncé hat erstmals ein Grammy in der Kategorie Bestes Album des Jahres gewonnen. In Los Angeles wurde ihr Album Cowboy Carter außerdem als Bestes Country-Album prämiert. Beyoncé ist damit auch die erste schwarze Künstlerin, die zugleich in den beiden Kategorien erfolgreich war. Doppelt erfolgreich war auch Rapper Kendrick Lamar. Sein Titel Not Like Us wurde als bestes Lied und als beste Aufnahme ausgezeichnet. Bei der Gala zum wichtigsten US-amerikanischen Musikpreis ging es auch um die Flächenbrände am Rande der Stadt. Sie begann mit einem Gedenken an die Opfer und mit einem Spendenaufruf.
Der Moderator der ganzen Veranstaltung, Trevor Noah, hat gesagt, okay, Leute, ihr könnt auch gerne lange Dankesreden halten. Alles, was über 90 Sekunden geht, da kostet jede Sekunde $1,000 an Spenden. Und es wurde insgesamt, also während der Übertragung 7 Millionen wohl eingenommen. Davor gab es auch schon so rund 4 Millionen, die gesammelt wurden und die sollen betroffenen Musikerinnen und Musikern zugutekommen vor allem.
Eindrücke unseres Korrespondenten Nils Dams. Einen deutschen Grammy-Gewinner gab es auch. Filmkomponist Hans Zimmer bekam für seine Arbeit am zweiten Teil des Blockbusters Dune einen Grammy für die beste Musik für visuelle Medien. Und auch der kürzlich verstorbene ehemalige US-Präsident Jimmy Carter wurde ausgezeichnet. Er erhielt den Grammy für das beste Hörbuch des Jahres für seine selbst eingesprochene Bibelstunde Last Sundays in Plains. Durch die Dekrete von US-Präsident Trump wandert Kunst in die Schublade. Wie das Portal Art News schreibt, werden durch Trumps Vorgaben zu America First weltweit Bilder aus den Büros der Hilfsorganisation USAID entfernt. Bisher hat die Behörde keine Stellungnahme abgegeben, ob nur bestimmte Kunstwerke entfernt werden müssen. Die neue US-Regierung und der Leiter für Regierungseffizienz Elon Musk attackieren USAID als ineffizient. Mehrere Medien berichten, hunderte Mitarbeiter seien entlassen worden. Es werde erwogen, USAID ganz aufzulösen. USAID gilt als wichtigster internationaler Arm der USA für humanitäre Hilfe mit jährlichen Mitteln von mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Neue Perspektiven für die Zukunft, die hat Hermann Parzinger, der scheidende Präsident der Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Im Interview mit der deutschen Presseagentur sagte der Archäologe wörtlich: Ich muss bis Ende des Jahres dringend ein Buch zur Steinzeit fertigstellen. Auch ein weiteres Buchprojekt sei vereinbart. Zudem wolle er mehr Zeit für die größte europäische Kulturerbeorganisation Europanetzwerk einsetzen. Parzinger agierte 17 Jahre lang an der Spitze der größten und wichtigsten Kultureinrichtung in Deutschland. Ab Juni übernimmt bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Kulturmanagerin Marion Ackermann die Führung.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Busser Tjam, wünschen sanften Wochenbeginn und wir nehmen Sie mit auf das wichtigste Comicfestival des Jahres nach Angoulême. Und wir fragen uns, was Erdogans Verbot eines queeren Filmfestivals für die Szene bedeutet, beziehungsweise inwiefern sich die Szene wehrt. Schön, dass Sie dabei sind. Angoulême ist eine Kleinstadt im Südwesten von Frankreich und die Welthauptstadt des Comics. Jedes Jahr Ende Januar pilgern 1000 Künstlerinnen, VerlegerInnen und Fachleute nach Angoulême. Im Schnitt kommen bis zu 200.000 Besucherinnen und Besucher. Christian Gasser ist Mitherausgeber des Comicmagazins Strapazin und auch jedes Jahr auf dem Comicfestival und bei uns im Kompressor. Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Gasser, ist Angoulême denn wirklich immer noch die Welthauptstadt des Comics?
Ja, Angoulême ist immerhin die Stadt, in der die Straßennamen in Sprechblasen stehen. Die zentrale Einkaufsstraße heißt Rue Hergé. Sie wurde also benannt nach dem Schöpfer von Tim und Struppi. Und viele Fassaden sind geschmückt mit Fresken aus bekannten und auch weniger bekannten Comics. Und das ist natürlich schon so etwas wie eine Parallelwelt, vor allem wenn man aus Deutschland kommt. Und dann, Ende Januar, ist Angoulême der Ort, wo alles und alle zusammenkommen. Und deswegen reisen auch viele deutsche ComiczeichnerInnen nach Angoulême, zum Beispiel Anna Haifisch.
Ja, Anna Haifisch ist ja bekannt für ihre, wenn ich das kurz erwähnen dürfte, ihre menschenähnlichen Tierfiguren, die ja das Absurde des Lebens spiegeln. Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen, oder?
Das ist wunderbar formuliert und vielleicht ist auch wichtig zu wissen, dass Anna Haifisch in Frankreich wahrscheinlich bekannter ist noch als in Deutschland. Und sie kommt seit Jahren jedes Jahr und ich habe sie auch in einem Gespräch gefragt, warum sie das tut.
Naja, das ist das größte Flagship-Festival, würde ich sagen, in Europa und es ist immer schön, hier zu sein und wegen der Ausstellung, alle Internationals sind da, also man trifft alle, ohne dass man sich verabreden muss, das ist natürlich das Allerbeste.
Ja, schön, ohne dass man sich verabreden muss. Was hat Sie denn an dem diesjährigen Festival besonders begeistert?
Also besonders beeindruckend unter den Ausstellungen fand ich die Ausstellung über Science-Fiction-Comics der letzten 40 Jahre. Es ist eine sehr ambitionierte Schau, sehr umfassend. Sie präsentiert die Arbeiten von rund 150 Künstlerinnen und Künstlern und macht deutlich, wie vielfältig die Science-Fiction ist, inhaltlich und künstlerisch. Das geht also von psychedelischen Trips über postapokalyptische Szenerien bis zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen.
Das klingt ja erstmal sehr vielversprechend, aber 150 Künstlerinnen und Künstler, ist das nicht doch ein bisschen sehr viel? Also schafft man wirklich, alle Arbeiten anzuschauen?
Es ist an der oberen Grenze, das ist klar, und wahrscheinlich wäre weniger auch ein bisschen mehr gewesen. Es ist schlicht unmöglich, sich jede Seite genau anzuschauen. Aber andererseits verdeutlicht diese Menge dann auch die Vielfalt und letztlich auch die Eignung des Comics, die Zukunft sichtbar zu machen.
Ja, und groß angekündigt wurden auch Ausstellungen über Superman und die Marvel-Comics. Wie viel Substanz hatten diese ja doch eher poppigen, kommerziellen Ausstellungen?
Also in Angoulême wurde diese Auseinandersetzung mit den Superhelden durchaus ernsthaft geführt. Es sind keine Spektakel- und Klamauk-Ausstellungen, wie man sie anderswo oft sehen kann. Gerade die Ausstellung über Superman zeichnet die bald 90-jährige Geschichte Supermans gut nach, seine Entwicklung im Laufe der Jahrzehnte, die verschiedenen Künstler, die ihn immer wieder neu interpretiert haben und immer wieder auch der Zusammenhang zwischen seinen Abenteuern und dem jeweiligen gesellschaftlichen Kontext.
Das klingt interessant, aber Sie sagen, gesellschaftlicher Kontext. Funktioniert Superman denn überhaupt als Reflexion unserer Zeit?
Naja, ich denke, ein Superheld ist ja immer auch eine Metapher und es gibt heute natürlich die Möglichkeit, Superman als einen Migranten von einem fernen Planeten zu lesen, der dank seiner anderen Kultur und seiner besonderen Fähigkeiten unsere Welt bereichert und, wie wir alle wissen, auch mehrmals rettet. Also auch diese Lektüre kann man natürlich so einem Superman-Abenteuer überstülpen. Und es sind genau diese Prozesse, die diese Ausstellung nachzeichnete in einer Inszenierung, die sehr räumlich ist, sehr immersiv. Aber trotz aller Superhelden, auch die Graphic Novel kam nicht zu kurz in Angoulême.
Ah ja, was fiel in diesem Bereich auf?
Ja, für mich ganz klar war das die Ausstellung von Posy Simmons. Posy Simmons ist eine britische Humorzeichnerin und Kinderbuchautorin, die erst spät zum Comic gefunden hat. Sie hat deswegen auch eine ganz eigene, literarisch inspirierte Erzählweise entwickelt und den Comic um etwas ganz Neues bereichert. Und in der Ausstellung stand eben diese ungewöhnliche Beziehung zwischen Literatur und Comic im Mittelpunkt und wurde auf interessante Weise aufgeschlüsselt. Und schön an diesen Ausstellungen ist auch, dass sie dieses Jahr über das Festival hinaus zu sehen sind, noch ein paar Monate. Das heißt, man kann noch jetzt und in den nächsten Monaten nach Angoulême reisen und sich und ganz viele Comics sich anschauen.
Mhm. Bei einem Festival, da geht es natürlich nicht nur um Kunst, es geht auch ums Geschäft und natürlich um das Zusammenkommen der Szene. Anna Heifisch hat es ja schon betont. Wie war denn die Stimmung in diesem Jahr in Angoulême?
Die Stimmung war deutlich besser, als ich es erwartet hätte, weil dieses Jahr die Zeichen nicht sehr gut für ein entspanntes Fest standen. Zum einen ist der französische Comicmarkt zum ersten Mal seit über 30 Jahren geschrumpft um knapp 10%. Und zum anderen wurden im Vorfeld des Festivals happige Vorwürfe an die Organisation laut, vor allem von Seiten der Verlage und der Künstlerinnen und Künstler.
Okay, und was sind das genau für Vorwürfe?
Ich habe diese Frage Philippe Mochin gestellt. Philippe Mochin ist ein Verleger, ein Publizist und seit Jahrzehnten ein aufmerksamer Beobachter der Szene. Und er betont in diesem Gespräch, dass es ein ganzer Strauß an Vorwürfen ist. Zum Beispiel sagt er, kümmere sich die Organisation mehr um die Sponsoren als um die Künstlerinnen und Verlage, die ja eigentlich die Seele des Festivals sind.
Alors en fait, on reproche au festival d'avoir une organisation qui s'occupe très peu des auteurs et des exposants, qui en plus font beaucoup moins des grandes expositions qu'avant, donc il y a une baisse de qualité sur les expositions et on a le sentiment que l'organisation n'est obsédée que par
Also das Festival erlebe einen künstlerischen Stillstand, sagte Morin auch, und sei mehr am Geld interessiert als an der Kunst. Und was man in den letzten Tagen auch oft gehört hat, die Buchhaltung sei völlig intransparent und das bei einem Budget von über 6 Millionen Euro. Ja, und so weiter und so fort. Die Unzufriedenheit in der Szene war groß. Interessant fand ich dann insbesondere, wie der Protest sich geäußert hat, vor allem in den sozialen Medien und vor allem in Form von bissigen Karikaturen.
Und wie berechtigt sind diese Vorwürfe Ihrer Meinung nach?
Ich finde diese Vorwürfe sehr berechtigt und mittlerweile wird auch in Frankreich die Politik hellhörig. Angoulême ist schließlich ein international ausstrahlender Leuchtturm in der französischen Festivallandschaft und steht deswegen auch unter Beobachtung. Man sieht also, die Dinge geraten in Bewegung. Die Zukunft ist wieder einmal offen, wie in einem anständigen Science-Fiction-Comic.
Sagt Christian Gasser, Mitherausgeber des Comic-Magazins Strapazin, über das 52. internationale Comic-Festival von Angoulême. Die Ausstellungen, die bleiben über die Dauer des Festivals sichtbar bis Mitte März und die Science-Fiction-Comic-Ausstellung sogar bis in den November. Ich danke für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gern geschehen.
Nach dem Erfolg der Opposition bei den Kommunalwahlen in der Türkei im vergangenen Jahr gab es in der türkischen Filmszene noch vorsichtig Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die Herrschaft Präsident Erdogans doch ihrem Ende entgegengehen könnte. Aber der vorsichtige Optimismus ist wieder verflogen. Es gab und gibt Verhaftungen von Oppositionellen, Journalistinnen und Kulturschaffenden. Vor allem hat sich die Regierung dabei auf die LGBTQI-Plus-Szene in der Türkei eingeschossen. Und das Pink Life Queer Fest Ankara, das Ende Januar stattfinden sollte, ist jetzt verboten worden. Aber die Filmszene in der Türkei kämpft trotzdem weiter, denn aus Erfahrung ist das Pink Life Queer Fest kreativ darin, Alternativen für seine Filme zu finden. Christian Berndt berichtet.
Wir müssen das auch nicht machen, wenn du nicht willst.
Nee, ich will das ja.
Zwei junge Männer im Wald.
Sie sind schon länger kein Paar mehr, aber der Spaß an einer speziellen sexuellen Spielart verbindet sie immer noch.
Es geht thematisch um Fetisch und die heilsame Kraft von Fetisch, wie Fetisch und Sexualität Trauma überwinden kann und wie wir Geborgenheit im Fetisch finden können.
So Regisseur Julian Dieterich über seinen Kurzfilm Red Hair, der auf queeren Filmfestivals von München bis Los Angeles zu sehen war und auch auf dem Pink Life Queer Fest Ankara hätte laufen sollen.
Ich hatte gehört, dass das ein sehr schönes Festival sein soll und gerade bei den queeren Festivals entsteht ja über die Zeit auch so ein Netzwerk unter den Filmemacherinnen. Da werden sich dann Hinweise gegeben, welche queeren Festivals wertvoll sind, ein Publikum haben und da hatte ich gehört, dass das Pink Life Queer Film Festival in Ankara einen guten Ruf haben soll und deshalb hatte ich dort meinen Kurzfilm eingereicht.
Es ist auch ein Festival, das über die queere Filmszene hinausreicht. Wie Fatma Edemen sagt, die Programme für Independent- und Frauenfilmfestivals in der Türkei kuratiert.
Actually, Queer Fest is not only important for the struggle for rights purposes.
Das Pink Life Queer Fest Ankara ist nicht nur wichtig für den Kampf um LGBTQ-Rechte, so Edemen, sondern auch für die türkische Filmszene, weil dort wichtige internationale Produktionen laufen. Aber damit ist jetzt wohl endgültig Schluss. Die Behörden haben das Festival zum zweiten Mal in Folge verboten. Es verstoße angeblich gegen die öffentliche Moral und könne zu Unruhen führen. 2011, als es gegründet wurde, stand es als erstes queeres Filmfestival der Türkei für Aufbruch. Die ersten Jahre waren sehr kraftvoll und voller Hoffnung, besonders nach den Gezi-Protesten 2013, so Edemen. Das Queerfest hat die LGBTQ-Community gestärkt, aber dann wendete sich das Blatt.
What happened is that we saw that in 2015 elections.
Als bei den Wahlen 2015 die konservative Regierungspartei AKP ihre Mehrheit im Parlament verlor, wurde der Kampf gegen die Opposition verschärft, so Edemen. Und nach dem Putschversuch 2016 nutzte die Regierung den Ausnahmezustand, um gegen alles vorzugehen, was dem Weltbild der AKP widersprach. Der Gouverneur von Ankara verbot 2016 fast sämtliche LGBTQ-Aktivitäten. Das Pink Life Queer Fest Ankara musste für einige Jahre umziehen. Edemen ging ins polnische Exil, weil sie als Journalistin kritisch über die Regierung berichtete. Und jetzt hat Präsident Erdogan die Repression weiter verschärft. Kürzlich wurde die berühmte Schauspielagentin Ayşe Barim verhaftet, weil sie während der Gezi-Proteste 2013 Schauspielerinnen und Schauspieler zu Demonstrationen geschickt haben soll. Ayşe Barim hat auch an LGBTQ-Produktionen mitgearbeitet. Erdogan will entgegen der Verfassung noch einmal zum Präsidenten gewählt werden. Die Propaganda gegen die sogenannte Unmoral soll konservative Wähler mobilisieren. Ein Regisseur, der zwischen Deutschland und der Türkei pendelt und aus Sorge um seine Familie ungenannt bleiben möchte, schaut mit großer Sorge auf sein Heimatland.
Jetzt ist wieder Hass sehr trendy in der Türkei gegenüber LGBT-Leute.
Der Kampf gegen LGBTQ soll von den immensen wirtschaftlichen Problemen in der Türkei ablenken, meint er. Er hat einige queere Filme gedreht, was schwierig war, weil man für solche Filme keine staatliche Förderung bekommt. Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie, sagt er.
Ich habe keine Gedanken gemacht, als ich diese Filme gemacht habe. Aber jetzt, insbesondere 24, ist immer schlimmer geworden, weil Erdogan direkt LGBT-Leute nennt, sagt, dass diese Leute gefährlich sind, eine Krankheit ist und so weiter.
Die Regierung hat 2025 als Jahr der Familie ausgerufen und nach Erdogans Meinung müsse die Familie vor LGBTQ-Angriffen geschützt werden. Bisher waren Festivals die einzige Möglichkeit, queere Filme zu zeigen, aber das werde immer schwieriger, sagt der Regisseur.
Zum Beispiel mein letzter Film wurde schon nicht beim Festival in der Türkei gezeigt, weil es offene homosexuelle Geschichte gab.
Letztes Jahr sollte sein Film auf dem Pink Life Queer Fest laufen, aber auch das wurde kurzfristig verboten. Allerdings wisse man sich dort zu helfen.
Aber wir haben einen Alternativort gefunden und das war ein bisschen heimlich.
Dieses Jahr hat das Pink Life Queer Fest beschlossen, sein Programm online zu zeigen. Die Lage ist gefährlich für die queere Community. Vom Pink Life Queer Fest wollte sich niemand zum Verbot äußern. Festnahmen von oppositionellen Journalisten und Kulturschaffenden nehmen in letzter Zeit zu. Und Erdogan hat queere Menschen noch einmal speziell zu Feinden türkischer Lebensart erklärt. Immer mehr von ihnen sehen Auswanderung als einzigen Ausweg, aber viele, die bleiben, meint der Regisseur, werden trotz allem weiterkämpfen.
Ja, Christian Bernd war das über ein Festivalverbot, das symptomatisch ist für einen zunehmend repressiven Kulturkampf in der Türkei.